HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Vier Männer stehen seit Mittwoch vor dem Frankfurter Landgericht. Sie sind die mutmaßlichen Betreiber der damals weltgrößten Kinderporno-Plattform Boys Town. Zwei von ihnen sollen selbst Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Im April 2021 wurde die Darknet-Plattform Boys Town geschlossen. Über 400.000 User hatten sich auf der Seite als Mitglieder registriert. Bis zur Abschaltung gab es mehr als 1 Million Forenbeiträge. Nun stehen die mutmaßlichen Betreiber vor Gericht. Reporter Frank Angermund berichtet über den Prozessauftakt am Frankfurter Landgericht.
In Handschellen werden die vier Angeklagten in den Sitzungssaal des Frankfurter Landgerichts geführt. Die vier Deutschen sind zwischen 42 und 66 Jahre alt. Alle vier tragen Corona-Schutzmasken. Einige halten sich zusätzlich Aktendeckel vor das Gesicht, um nicht von den Pressefotografen abgelichtet zu werden. Dann beginnen die Staatsanwälte, 200 Seiten der 400-seitigen Anklageschrift vorzulesen. Sebastian Zwiebel, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.
Den vier Angeklagten wird vorgeworfen, die damals weltweit größte Kinderporno-Plattform Boys Town betrieben oder sich an dieser beteiligt zu haben. Zwei der Angeklagten wird unter anderem zusätzlich vorgeworfen, selber Kinder in über 20 Fällen sexuell schwer missbraucht zu haben.
Teilweise sollen die Angeklagten selbst Videos erstellt und zwischen 2019 und 2021 auf der Internetplattform Boys Town hochgeladen haben. Die Ausmaße der Plattform im anonymen Teil des Internets, dem sogenannten Darknet, sind gigantisch. 400.000 Mitglieder sollen mehr als 1 Million kinderpornografische Fotos und Videos hochgeladen und ausgetauscht haben.
Ja, das war so, dass die Angeklagten ganz unterschiedliche Beiträge, ganz unterschiedliche Funktionen in dieser Gruppierung hatten. Der eine hat sich um die Administration gekümmert, es gab den anderen, der die Kommunikation mit den Mitgliedern geführt hat. Also im Prinzip war es relativ gut organisiert von den Angeklagten.
Den Prozessbeobachtern im Gerichtssaal 9e ist das Grauen anzusehen, als sie detailliert hören, welche sexuellen Handlungen zu sehen sind. 2- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche werden dabei auf unerträgliche Weise sexuell missbraucht, vor allem Jungen. Wenn es in der Anklageschrift um den Missbrauch der Angeklagten selbst geht, muss die Öffentlichkeit auf Antrag der Nebenklage den Saal verlassen. Zum Schutz der sehr jungen Opfer, sagt Nebenklageanwalt Walter Schäfers.
Meinem Mandanten geht es auch heute noch schlecht. Er hat ausdrücklich den Wunsch geäußert, dass er nicht an dieser Verhandlung teilnehmen muss, weil ihn das wirklich noch einmal aufwühlen würde. Er wird also möglichst nicht kommen, wenn das auch nicht erforderlich ist. Er leidet also noch heute.
Wie die Ermittler den Betreibern der Plattform auf die Spur gekommen sind, will die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft nicht sagen. Die Ermittlungen gehen weiter, um weitere Täter zu finden und um Opfer zu identifizieren. Nochmal Staatsanwalt Sebastian Zwiebel.
Ja, wir haben einen der Täter aus Paraguay ausliefern lassen. Er wurde am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Und damit haben wir als Zentralstelle einen Tatort auch in Frankfurt am Main.
Der Administrator der Plattform ist nach Recherchen von Korrektiv und des ZDFs verwahrlost in einer Hütte im Dschungel Paraguays festgenommen worden. Von dort aus soll er in einem vermüllten Zimmer auf einer dreckigen Matratze sitzend die Plattform betrieben haben. Der Prozess ist bis Ende November terminiert.
Vier Männer müssen sich vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, weil sie die damals weltgrößte Kinderporno-Plattform im Darknet betrieben haben sollen. Reporter Frank Angermund berichtete über den Prozessauftakt in Frankfurt. Das neue Bürgergeld dürfte nächstes Jahr kommen und damit sowohl Hartz IV als auch die Grundsicherung ablösen. Damit würden auch die Regelsätze steigen. Für einen alleinstehenden Erwachsenen soll es dann monatlich 502 Euro geben. Das Bundeskabinett hat dafür grünes Licht gegeben. Nun müssen noch der Bundestag und der Bundesrat über die Sozialreform abstimmen. Wie das geplante Bürgergeld in Hessen ankommt, Ursula Mayer berichtet.
Klaus K. aus Frankfurt ist schwer zu erreichen, denn ein Handy besitzt er nicht, auch keinen Kühlschrank.
Ich muss einsparen und wenn ich Lebensmittel Tag für Tag kaufe und verbrauche, dann brauche ich keinen Kühlschrank. Natürlich ist das hinderlich.
Aber Klaus K. hat für all das kein Geld übrig. Er lebt von Grundsicherung, bekommt jeden Monat nur knapp 450 Euro. Dazu werden die Miete seiner kleinen Wohnung und die Heizkosten bezahlt. Mit dem geplanten Bürgergeld könnten es nächstes Jahr rund 50 Euro mehr werden. Insgesamt genau 502 Euro. Die sollen Empfänger von Grundsicherungen wie auch Hartz-IV-Empfänger bekommen, also Arbeitssuchende. Aber angesichts der steigenden Preise im Supermarkt würde selbst das vorn und hinten nicht reichen, glaubt Klaus K.
Diese moderate Anhebung ist eigentlich für die Katz. weil die Preissteigerung auch im nächsten Jahr, die Prognosen sind über 10%. Die Situation wird schlimmer. Und dann kommen noch die erhöhten Strompreise.
Denn anders als für die Heizkosten gibt es für den Strom keinen Extrazuschlag. Auch den muss der Frankfurter mitbezahlen mit seinem Regelsatz. Enttäuschung auch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen. Arbeitsmarktexpertin Annette Wippermann sagt über das geplante Bürgergeld:
Wir gehen davon aus, dass die 502 Euro überhaupt nicht ausreichen. Und wir haben schon lange gefordert, dass der Regelsatz auf 650 Euro erhöht werden muss.
Auch mit dem Bürgergeld verbundene Neuregelungen stoßen auf Kritik. So findet Wippermann zwar grundsätzlich gut, dass Arbeitssuchende weniger Druck ausgesetzt werden sollen, denn wenn sie etwa ein Jobangebot ablehnen, drohen ihnen in den ersten 6 Monaten keine Leistungskürzungen, danach allerdings schon. Besser wäre es gewesen, wenn solche Sanktionen komplett wegfallen, heißt es beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ganz anders sehen das die hessischen Arbeitgeber, vertreten durch die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Den Arbeitsmarkt hat dort Stefan Höhl im Blick und er hält gewisse Druckmittel durchaus für sinnvoll, gerade wenn sich Leistungsempfänger nicht genug anstrengen, wieder an einen Job zu kommen.
Das Bürgergeld schwächt die Anreize zur Aufnahme von Arbeit. Und das ist grundfalsch in einer Situation, wo wir von Monat zu Monat mehr offene Stellen haben.
Denn nach Angaben des Verbandes werden in Hessen aktuell rund 120.000 Arbeitskräfte gesucht.
Meinungen aus Hessen zum neuen Bürgergeld, die hat für uns Reporterin Ursula Meier gesammelt. Die Fraktionen von SPD und FDP im Landtag haben eine Klage vor dem Hessischen Staatsgerichtshof eingereicht. Denn sie halten die gesetzliche Regelung für die Berufung der Spitze des Landeskriminalamtes für verfassungswidrig. Tja, der Grund ist, dass Innenminister Peter Beuth von der CDU diese Stelle in Zukunft mit politischen Beamten besetzen will. Und zwar so, dass sie enger an die Landespolitik angebunden sind, aber auch, anders als normale Beamte, schnell wieder entlassen werden können. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist darüber.
Ulrich Battis kennt sich aus mit Beamten. Er ist selber einer im Ruhestand und als Rechtsprofessor der wohl beste Kenner derjenigen, die besonders dem Staat verpflichtet sein sollen. Im Gegenzug gibt's Arbeitsplatzgarantie. Auch Polizisten sind Beamte, ganz oben jedoch manchmal in einer Sonderstellung. Hier gilt das für Beamte sonst völlig undenkbare Hire- und Fire-Prinzip. Man kann sie schnell loswerden, wenn sie nicht das machen, was vorgesetzte Ministerinnen oder Minister wollen. Anders als normale Staatsdiener. Für Ulrich Battis ist klar, sowas muss die absolute Ausnahme sein.
Insbesondere ist das nur zulässig für die engsten Vertrauten eines Ministers, den engsten Beraterkreis.
Hier dürften etwa nach Regierungswechseln andere Maßstäbe angelegt werden als bei normalen Beamtinnen und Beamten. Staatssekretäre seien einer bestimmten Politik verpflichtet. Und wenn sich da was ändert,
wir haben kein Vertrauen mehr, Abmarsch.
So dürfe man mit Polizeichefs nicht umgehen. Geht es jedoch nach Innenminister Beuth, CDU, wird die nächste Spitze des Landeskriminalamtes LKA genau so besetzt. Job ja, aber der kann auch jederzeit gekündigt werden. Das Minitekel des sogenannten politischen Beamtentums. Das Gesetz dazu gibt es schon. Ulrich Battis erwartet, dass es wieder kassiert werden muss, mit Blick auf die Vorgeschichte. Einst hatte die Politik der ehemaligen LKA-Chefin Sabine Thurau den Stuhl vor die Tür setzen wollen. Das klappte nicht. Thurau klagte sich wieder auf ihren Platz, auch weil sie eine normale Beamtin war und keine sogenannte politische Beamtin.
Wenn man rechtswidrig jemanden entlässt und man muss ihn dann hinterher wieder einstellen, ja, da kann ich nur sagen, ist gut so. Und wenn man das jetzt ändern will, dass man das künftig machen soll, dann frage ich mich, wie kann der Minister, der Verfassungsminister ist, so etwas überhaupt nur andenken?
Scharfe Kritik an Peter Beuth. Die entbehre jedoch jeder Grundlage, so rechtfertigt sich der Minister. Die enge Bindung der LKA-Spitze an das Ministerium sei notwendig, um die Kriminalitätsbekämpfung neu zu justieren. Hier sei ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis sehr wichtig. Es gehe nicht darum, Politiker zu Polizeipräsidenten zu machen. SPD-Fraktionschef Günther Rudolph sieht jedoch schon genügend politische Kontrolle rund um die Polizeispitze. Nach Ansicht des SPD-Politikers fällt Hessen auch im Ländervergleich aus dem Rahmen.
Und deswegen, Herr Beuth hat viele Schlappen erlitten politisch und nach unserer Auffassung ist er nicht mehr der richtige Mann an der Spitze des hessischen Innenministeriums.
Der SPD-Politiker sieht die Gefahr, dass Können und Leistung zweitrangig werden. Der FDP-Innenpolitiker Stefan Müller sagte, es gebe keinen Grund für eine politische Besetzung der LKA-Spitze außer dem Willen des Innenministers nach mehr Macht.
Im Worst Case traut sich der politische Beamte, weil er abhängig ist und entlassen werden kann, nicht mehr entsprechend Widerspruch einzulegen gegen eine rechtswidrige Weisung des Innenministers, weil er um seinen Job fürchten muss.
Innenminister Beuth verweist dagegen auf die engen Bindungen, die es geben müsse. Es gehe schließlich um die Fachaufsicht über Polizeidienststellen und strategische Richtungsentscheidungen der demokratisch legitimierten politischen Führung. Wann der Staatsgerichtshof entscheidet, ist noch offen. Auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich inzwischen mit der Frage, ob und wann Beamte politisch sein dürfen. In Karlsruhe könnte sogar noch schneller entschieden werden als in Wiesbaden.
Andreas Meyer-Feist, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, berichtete. Sophia Schneider-Essleben designt in Kassel nachhaltige Mode. Und das im doppelten Sinne. Sie nutzt Produktionsmethoden, die die Umwelt schonen. Und für ihre Stoffe, da gibt's Motive, die aus ihrer künstlerischen Familie stammen. Unter anderem von einem Plattencover der Elektroband Kraftwerk oder Aquarelle ihres Großvaters, des Architekten Paul Schneider-Essleben. So wird aus Kunst nachhaltige Mode. Juliane Orth hat mit der Designerin gesprochen.
Ihr Großvater hat sie schon früh inspiriert, erinnert sich Sophia Schneider-Essleben.
Sehr. Ich war ja auch als junges Mädchen immer im Atelier und Büro von meinem Großvater, habe das live miterleben können, wie er gearbeitet hat und war umgeben von seinen Aquarellbüchern und Kästen, von denen ich heute noch zehre.
Einige Jahre später waren es wieder die Aquarelle des Großvaters, die Sophia Schneider-Essleben auf die entscheidende Idee brachten. Inzwischen war sie Modedesignerin mit eigenem Label und dachte gerade über eine neue Kollektion nach.
Da habe ich in seinen Aquarellen gestöbert und war auch kurz davor, wieder auf die Stoffmesse zu fahren und dachte, Mensch, bevor ich jetzt wieder irgendwas, was alle kaufen, auch nachkaufe, mache ich doch mein eigenes Ding und fand dann die Idee mit den Aquarellen. Ja, das war so die Antwort auf alles.
Aus Kunst wird Mode. Das war der Plan. Und damit hatte der Wunsch, nachhaltig zu produzieren, eine neue Dimension erreicht.
Aus dem zu schöpfen, was so da ist. Und es ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit, die Familiengeschichte somit weiterzutragen und weiter leben zu lassen.
Sie ist ein Model und sie sieht gut aus.
Zur Familiengeschichte gehört auch ihr Onkel Florian Schneider, Mitgründer der Band Kraftwerk. Als er 2020 starb, entwickelte Sophia Schneider-Essleben mit dem Künstler Emil Schulte die Idee, auch sein Vermächtnis in Mode zu verwandeln.
In dem Jahr war dann auch 50 Jahre Jubiläum der Schallplatte Trans-Europa Express. Emil Schulte hat ja das Plattencover gemacht. Da meinte ich, komm, ich muss diesen Zug umsetzen.
Der Trans-Europa Express rollt seitdem über Kleider aus ihrem Atelier. Und zwar nachhaltig und weitgehend made in Germany. Ihre Stoffe lässt Sophia Schneider-Essleben in einer Fabrik in Sachsen bedrucken. Mit Farben auf Wasserbasis, die man sogar trinken könnte. Die Knöpfe werden in Frankfurt aus Steinnuss hergestellt und sind damit tier- und plastikfrei.
Über eine Designerin aus Kassel hat Juliane Orth berichtet. Die Frau verbindet Kunst und Mode und betreibt das Ganze auch noch nachhaltig. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt's übrigens auch in der ARD-Audiothek. Schauen Sie doch da mal rein.